Man hat den Eindruck, in ein paar Worten ist das ganze politische Weltgeschehen zusammengefasst. So etwa bei Martin Luther King, als er auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung anlässlich des Marsches auf Washington ausrief: I have a dream, und die Vision einer Gesellschaft vor Augen führte, wo man nicht nach der Hautfarbe oder nach der Herkunft oder nach dem Geschlecht beurteilt wird. Eine versöhnte Gesellschaft, das war die große Vision, die seitdem nicht mehr vergangen ist. Oder John F. Kennedy, mitten im isolierten und umkämpften Berlin, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges: Ich bin ein Berliner. Oder Michael Gorbatschow, als der Ostblock wankte, da sagte er: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn wir an die Reformation denken, die sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt, dann kommt mir auch so ein Satz in den Kopf. Nein, nicht der berühmte, der in aller Munde ist: Luther vor Reichstag und Kaiser, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Sondern ein Satz aus einer der programmatischen Schriften von Martin Luther, der sogenannten Adelsschrift. Er hat diese Schrift an den Adel gerichtet, weil das die höchste politische Instanz war der damaligen Zeit. Und in dieser Schrift ist ein Satz, der eine ganze Welt verändert hat. Jeder und jede steht vor Gott allein nach diesem Satz. Denn er heißt: Jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist ein Priester. Jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist ein Priester. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Satz ist, der zunächst eine Kirche verändert hat und dann eine ganze Gesellschaft? Kirche ist nicht mehr eine heilsvermittelnde Instanz durch ihre Amtsträger, sondern Kirche ist eine Gemeinschaft der Gläubigen, eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, eine Kirche, die sich von unten aufbaut. Die neue Vision der Kirche in einem Satz zusammengefasst. Eine Kirche der gleichberechtigten Brüder und Schwestern. Ein großartiger Gedanke. Alle durch den Heiligen Geist begabt und durch den Glauben an Jesus Christus gehalten. Denn der Glaube muss alles erreichen. Er ist allein das rechte priesterliche Amt und lässt er auch niemand anders sein. Darum sind alle Christen Männer Priester, alle Frauen Priesterinnen, jung oder alt, Herr oder Knecht, Herrin oder Magd, Gelehrter oder Laie, hier ist kein Unterschied, es sei denn, der Glaube sei ungleich. Bäm, möchte man sagen. Dieses Gemeindeprinzip stellte die alten Ordnungen der Kirche auf den Kopf und schließlich eine ganze Gesellschaft. Dieses Gemeindeprinzip wurde von den protestantischen Kirchen in unterschiedlichem Maße umgesetzt oder auch bewahrt. Man hat es aber auch oft wieder vergessen. Und dann kam so etwas wie eine Pastorenkirche. Oder Frauen wurden nicht mehr als Priesterinnen angesehen, sondern durften die dienenden Funktionen wahrnehmen. KKK, Kinderküche, Kirche. Das Gewissen der Einzelnen wurde nicht mehr von dem Heiligen Geist allein bestimmt, sondern von den weltlichen Obrigkeiten. Aber immer, wo dieses Gemeindeprinzip wieder entdeckt wurde, geschahen Aufbrüche in der Kirchengeschichte. Und das liegt daran, dass schon in der Urkunde unseres Glaubens, in der Bibel, dieses Gemeindeprinzip angelegt ist. Ich hätte viele Stellen wählen können, ich habe aber Verse aus dem Römerbrief ausgesucht, die uns jetzt zur Andacht leiten sollen. Paulus hat diesen berühmten Brief geschrieben an eine ihm unbekannte Gemeinde, und dieser berühmte Brief hat ein berühmtes Kapitel, nämlich Kapitel 12, aber die eigentlich spannenden Verse sind die Verse 1 und 2. Dort heißt es: Gebt euer Leben als Gottesdienst, gebt euch ganz. Und nicht nur das, sondern weil ihr zu Christus gehört, weil ihr in seine Auferstehung hineingezogen worden seid, passt euch nicht dieser Welt an. Lasst euch nicht in die Machenschaften und in das Schema dieser Welt einlassen und verwickeln, sondern verändert euch Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und dann, nach diesen großartigen Versen, wird Paulus konkret. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich lese aus Römer 12 die Verse 3 bis 8. Sie sind auch abgedruckt auf dem Sonntagsbrief. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Paulus wird konkret. Er sagt ganz genau, was jedes Gemeindemitglied zu tun hat. Unser Leben als Gottesdienst, unser Leben, das sich nicht an das Schema dieser Welt anpasst, soll im Raum der Gemeinde geschehen. Sie ist der Bereich, in der die neue Herrschaft Gottes schon zum Zuge kommt. Hier zählt nicht mehr die Herkunft, das Geschlecht, der Stand, sondern wir sind einer in Christus. Im Miteinander der Brüder und Schwestern soll diese neue Zeit beginnen. Die konkrete Anweisung des Paulus lautet daher: Keiner soll seinen Sinn höher achten, als es sich zu sinnen geziemt, sondern er soll darauf sinnen, besonnen zu sein, so wie Gott jedem ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das hört sich aber jetzt sehr zahm an, oder? Fast so ein bisschen hausbacken. Nimm deinen Platz in der Gemeinde ein. Denke nicht höher von dir selbst als von anderen. Lebe das Leben da, wo Gott dich hingestellt hat. Richte deine Gedanken darauf, nüchtern von dir zu denken, damit die vielfältige Einheit in der Gemeinde nicht gestört wird. Paulus warnt vor Überheblichkeit, aber er warnt auch vor Unzufriedenheit mit der eigenen Gnadengabe. Jede Gemeinde hat Gnadengaben verliehen bekommen, jeder und jede Einzelne, aber sie haben eine Grenze, das Maß des Glaubens. Niemand geht leer aus. Jeder in Fülle hat eine spezifische Begabung und jeder ist durch die Gnade an einen Platz gewiesen, den er einzunehmen hat. Sicher, Paulus hatte eher die selbstbewussten Geistbegabten vor Augen und wir erinnern uns an seine Kämpfe in Korinth. Es gibt sowas wie geistliche Muskelprotze und die haben Paulus ziemlich genervt. Aber nach meiner Erfahrung gibt es in Gemeinden auch genau das Gegenteil. Brüder und Schwestern, die zu gering von sich denken, die meinen, ich habe eigentlich gar keine Gabe. Ich brauche sie gar nicht zu entdecken. Ich habe sowieso keinen Widerhall in der Gemeinde. Ich komme hier nicht vor. Paulus sagt, auch ihnen ist zugeteilt worden. Nach dem Maß des Glaubens, nach Gottes Maß. Ich finde das tröstlich. Jeder und jede von uns hat Gaben. Nach Gottes Maß. Und die sollen wir besonnen einsetzen und nicht hochmütig werden. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich kann die Nachrichten schon kaum mehr gucken vor lauter Egomanen, die dort auftreten an wichtiger Funktion. Und deshalb finde ich diesen nüchternen Text heute so entlastend. Denkt besonnen von eurer Gabe. Nicht I'm the greatest of the world God ever created, sondern jeder nach dem Maß des Glaubens. Christliche Besonnenheit. Nimm deine Gabe wahr, aber im Respekt vor anderen, in aller Kreativität, in aller Freiheit. Entdecke deine Möglichkeiten, aber immer im Bewusstsein, dass du mit Brüdern und Schwestern zusammengestellt bist. Nicht in einer unbesonnenen Haltung. Denn wer unbesonnen mit seinen Gaben umgeht, der stellt einen Misstrauensantrag an den Geber aller guten Gaben. Das Maß des Glaubens. Seltsam. Gibt es denn, dass einer mehr hat als der andere? Ich glaube nicht, dass das quantifizierend gemeint ist, sondern spezifisch. Jeder hat ein nach dem Maß des Glaubens eine Gabe, konkret zugemessen, ein Charisma. Also erfasse dich in deiner Gabe im großen Zusammenspiel mit Brüdern und Schwestern und strebe nicht danach, etwas anderes sein zu wollen. Eine Besonderheit in Besonnenheit. Und glaubt jetzt gar nicht daran, dass Paulus hier sagt, werdet mal alle mittelmäßig. Mittelmäßigkeit ist keine Tugend in der Bibel, auf keiner Seite. Die Besonderheit in Besonnenheit im Maß, maßgerecht, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und es ist interessant, dass Paulus keinen anderen Gedanken so häufig äußert wie seid einmütig, strebt nach der Einheit. Begabung darf nicht dazu führen, dass man sich spaltet. Und gerade wir als protestantische Christen und Christinnen wissen, was das bedeutet. Ja? Hat einer eine gute Idee, gründe ich eine Gemeinde. Weil ich mit Schwester X nicht mehr übereinstimme, gründe ich eine Gemeinde. Das Maß des Glaubens, die Einheit der Gemeinde zu verstärken und zu suchen. Also weist uns Paulus einen konkreten Ort zu. Der Gottesdienst, der mein ganzes Leben ausmachen soll, der Nonkonformismus gegenüber dieser Welt hat einen Ort, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Und das ist schon sehr seltsam. Christen finden ihre Verwirklichung, ihre Selbstverwirklichung, nicht in einer größtmöglichen Autonomie oder Freiheit oder Selbstbestimmtheit, sondern in der Gemeinschaft. Der Heilige Geist macht uns Mut zur Integration. Das ist doch völlig gegen den Trend. Gnade schenkt vor allem Freude an der Integration. Ich nehme meinen Platz ein, neben Brüder und neben Schwestern. Die kämpfen, die leiden, die verzweifeln, die aufgeben, die suchen. Aber auch die bekennen und loben. Und das ist das Erstaunliche am Heiligen Geist. Er macht in erster Linie gemeinschaftsfähig. Mag uns das gefallen oder nicht? Ich sage euch ganz deutlich, man kann kein Christ sein und keine Christin ohne die Gemeinde. Paulus illustriert nun das Miteinander der Charismen am berühmten Bild von Leib Christi. Ich kann euch sagen, es gibt schon ganze Bibliotheken über das Bild des Leibes Christi, das erspare ich euch hier alles. Es geht nämlich ganz einfach. Wir brauchen gar nicht zu spekulieren. Der Leib Christi ist ganz einfach eine dienende Gemeinschaft. Das bedeutet, alles, was an Gaben in der Gemeinde Christi vorhanden ist, ist notwendig. Gaben, Charismen sind gegeben der Gemeinde in ihrer großen Fülle. Der Heilige Geist braucht Tausende von Charismen, um sich und das Evangelium in dieser Welt zu bezeugen. Er braucht uns, er braucht unsere Gaben, tausende von Gaben. Und das bedeutet nicht, dass wir über diese Vielheit seufzen müssen und dass uns die Begabung des anderen sehr stören könnte, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist diese Begabungen braucht. Unfassbar. Und das ist das oft mit einem sehr sperrigen Wort ausgedrückte Priestertum aller Gläubigen. Die Begabung des Bruders, der Schwester in einer charismatischen Dienstgemeinschaft, in wechselseitiger Verbundenheit. Das ist ein dynamisches Kirchenverständnis, hinter der die Gemeinde des Paulus und die Gemeinden der nachfolgenden Generationen oft zurückgeblieben sind. Und doch, wenn in der Kirchengeschichte diese charismatische Dienstgemeinschaft wiederentdeckt wurde oder das Priestertum aller Gläubigen, dann gab es einen Aufbruch. Und solche Aufbrüche gab es in der Reformation, wo es auf einmal wieder bibellesende Gemeinden von gleichberechtigten Brüdern und Schwestern gegeben hat, etwa im Täufertum. Oder auch die erste Baptistengemeinde, die 1608 in Amsterdam von Glaubensflüchtlingen aus England gegründet wurde. Sie haben sich genau auf dieses Gemeindeverständnis berufen. Sie bildeten einen kleinen Kreis in England, sie distanzierten sich von der bischöflichen Staatskirche und haben einen Bund geschlossen, einen Covenant, in dem sie gesagt haben, wir schließen uns zusammen als gleichberechtigte Brüder und Schwestern. Nicht ein herausgehobenes Leitungsamt ist für uns das Wichtigste, sondern die kollektive Begabung mit dem Heiligen Geist, die Inspiration der Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Immer, wenn dieses Gemeindeprinzip entdeckt wurde, wenn es nicht darum geht, eine Hierarchie zu haben oder ein besonderes Genie, einen Guru, sondern diese vielfache Einheit des Leibes Christi, dann ereignete sich ein Neuanfang. Und wenn wir uns dann die weiteren Verse anschauen, dann zählt der Apostel jetzt die einzelnen Funktionen und Begabungen auf. Paulus setzt hier noch keine festgelegten Ämter voraus, Propheten, Vorsteher und Lehrer, sondern er ist davon überzeugt, und das zeigt dieser aufzählende Charakter, dass alle diese Charismen in jeder Gemeinde vorhanden sind. Alle Charismen sind da. Und deshalb werden sie auch nicht groß kommentiert, sondern sie kommen hier wie in so einem Telegrammstil herüber. In der Gemeinde wird prophetisch geredet, gedient, unterwiesen, geleitet, gespendet, geholfen. Und ich finde, in dieser Aufzählung, in dieser Einfachheit, steckt etwas Wunderbares. Die Liebe und die Spendenbereitschaft stehen neben der Gnadengabe der Prophetie. Habt ihr mich verstanden? Die Liebe und Spendenbereitschaft steht neben der Gabe der Prophetie. Ein Ausleger hat gesagt, auch im Portemonnaie kann ein Christusruf stecken. Ich habe noch nie so gut von meinem Portemonnaie gedacht. Aber wir merken auf einmal, interessant, das Geben, das Dienen und die Prophetie. Und doch, die Prophetie hat sicher, weil sie als erste genannt wird, eine besondere Rolle. Prophetie und Diakonie stehen zu Beginn. Paulus schärft uns ein mit der prophetischen Rede, dass das lebendige Wort eine entscheidende Gnadengabe ist. An zweiter Stelle die Diakonie, dass der Einsatz der christlichen Gemeinde für die Schwachen und Kranken und die Hilflosen. Und das Dienen entsprach ja besonders der Sendung Jesu, der sich selbst gegeben hat. Als drittes Charisma nennt Paulus die Lehre. Da sind wir jetzt nicht mehr so ganz so einverstanden. Theologie, oh, du liebe Güte, was brauchen wir in unserer Zeit Theologie? Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir brauchen sie umso mehr. Wir brauchen Menschen, die über das Evangelium und die Tradition nachdenken, die sich reinziehen lassen in die geistigen Kämpfe dieser Zeit, die uns an unsere Herkunft erinnern. Wir brauchen die Lehre. Und deshalb freue ich mich so, dass ihr diese Ausstellung ein ganzes Jahr hier stehen lassen wird, weil sie ein Zeichen dafür ist, dass wir sagen, woher kommen wir? Was nehmen wir aus der Reformation? Was wird bleiben? Und dann nennt Paulus noch die seelsorgerliche Zuwendung. Die Seelsorge muss bleiben, was sie ist. Das Geben ohne Hintergedanken, die Leitung ohne Machtfantasie, den vollen Einsatz, die heitere Hilfeleistung, die nicht den Humor verliert. Einfach, einfach. Ich höre aus diesem Text die Einfachheit des Tuns und doch die große Kreativität des Heiligen Geistes, die Selbstverständlichkeit. Hier wird nicht alles abgesteckt, was gehört denn zu einem Pastor, was gehört denn zu einer Diakonin, sondern hier ist das große Konzert, die große Symphonie der Gaben. Fazit steht jetzt bei mir. Auf unserem Roll-up, das über das Priestertum aller Gläubigen steht, die Überschrift Reformation geht mit allen. Das gilt auch uns. Sie geht mit allem. Sie geht mit uns weiter. Wir sind vom Heiligen Geist begabt, jeder und jede von uns. Und wir sind gerufen, diese Gaben zum Wohl der Gemeinde einzubringen, jeder maßgerecht, in aller Einfachheit. Aber auch mit der nötigen Kreativität und Konsequenz. Nehmt euren Platz in der Gemeinschaft der Gleichen ein. In dieser versöhnten Gemeinschaft seid ihr die Nonkonformisten, die sich nicht dem Machtanspruch dieser Welt ausliefern. Und ihr führt euer Leben als Gottesdienst. Lasst euch hineinziehen in die unaufhaltsame Veränderung, die seit der Auferstehung begonnen hat. Lasst euch hineinziehen und begeistern von der Kraft der Auferstehung. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir auf zur Auferstehung. Mitten am Tage. Amen. Lasst uns einen Moment still sein und das Wort bei uns Wurzeln schlagen lassen. Und wir bitten Gott, dass es Frucht bringt. Und wenn es sein kann, hundertfältig.